Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Ursula Pries, Gastgeberin ist Ulrike Schneiber. Guten Tag, Frau Pries.
Guten Tag.
Tochter des berühmten Schweizer Architekten und vor allem Schriftstellers Max Frisch. Wie sehr stört oder schmeichelt es Sie denn, wenn ich jetzt Sie als Tochter vorstelle und nicht einfach nur als Sie selbst?
Oh, mit diesem Tochtersein bin ich ja jetzt vor einem Jahr an die Öffentlichkeit getreten. Insofern kann ich damit rechnen.
Aber gefällt es Ihnen oder gefällt es Ihnen nicht?
Es hat mich, das ist ja auch ein Thema meines Buches, mit dem ich ja mit dieser Thematik an die Öffentlichkeit gegangen bin, hat mich lange gestört. Jetzt schmeichelt, gefällt, nein, es ist, wie es ist. Es ist gut so.
Es ist gut so. Über Ihr Buch Sturz durch alle Spiegel, das Sie erwähnt haben, werden wir noch ausführlich sprechen. Aber erstmal zu Ihnen der Begriff Vater-Tochter. In der Psychologie bezeichnet eine Tochter, die vom Vater stark geprägt ist. Lassen wir mal dahingestellt, wie. Meistens sind das die Erstgeborenen und Sie selbst sind auch Erstgeborene. Sie waren die erste Tochter von Max Frisch und ihrer Mutter, Gertrude von Meyenburg, sind 1943 auf die Welt gekommen. Dann folgte ihr Bruder ein Jahr später und weitere 5 Jahre drauf ihre Schwester. Würden Sie sich selbst denn als Vater-Tochter bezeichnen?
Heute würde ich das sicher sagen, ja. Also wenn man jetzt diesen psychologisch unterfütterten Begriff nehmen will. Sicher, ja. Ich habe mich natürlich jahrelang dagegen gewehrt und alles getan, ihn ja auch verleugnet, um ja nicht das etwa zum Vorschein kommen zu lassen.
Was war der Grund der Verleugnung?
Nun, da gibt es verschiedene Aspekte. Wenn der Vater eine öffentliche Figur ist, dass ich dann immer die Stellvertreterin oder ich fand mich in der Situation, Stellvertreterin zu sein. Ich habe lange gebraucht, um das zu akzeptieren, dass das wirklich mein Ding ist. Nicht so sehr, es gibt ja viele Vatertöchter, die... Nun bin ich dann allerdings lange Jahre, nachdem der Vater sich vom Rest der Familie getrennt hat, so empfand ich mich als die Tochter von der falschen Frau gewesen. Ne?
Nicht von Ingeborg?
Ja, oder von anderen. Es gibt ja viele, nein, ich meine gar nicht so sehr speziell sie, also nicht mal so sehr die Ingeborg Bachmann, es gibt ja viele andere Frauen auch, oder gab es. Also jedenfalls einfach von der Frau, die er hatte verlassen müssen. Und das ist nun nicht sein spezielles Merkmal, das kennt man von vielen Vätern und ich weiß es auch von meinen Söhnen. Ich muss gestehen, dass ich in meinen Söhnen deren Vater sehe, also den Mann, den auch ich verlassen habe. Das ist natürlich eine Last auch für meine Söhne und wenn es mir gelingt, das ist mir bewusst und wir thematisieren das manchmal auch und sie spielen mir da auch manchmal solche Bälle zu, dann kann man das auflösen. Aber wenn das nicht... thematisiert oder bespielt oder irgendwie einfach im Bewusstsein ist oder es auch eine Kommunikation darüber gibt, dann kann das schwierig sein.
Nach dem Krieg hatte Ihr Vater ein kleines Architekturbüro in Zürich. Da begann er auch schon Stücke fürs Theater zu schreiben und immer wieder, sein ganzes Leben lang war das ja sein Thema, die Vereinbarkeit von bürgerlicher und nicht bürgerlicher künstlerischer Existenz. Und diese bürgerliche Existenz schien ihm schon relativ früh zu eng. Also 1954, da waren sie 11 Jahre alt, hat er die Familie, hat er ihre Mutter und ihre beiden Geschwister verlassen. War er denn davor für sie ein väterlicher Vater?
Das ist eine interessante Frage insofern, als was ist für ein Kind väterlicher Vater? Kinder nehmen bekanntlich die Eltern so, wie sie sind. Mütterlich ist so mütterlich, wie die Mutter ist, väterlich ist, so väterlich, wie der Vater ist. Diese kritische Hinterfragung, die findet ja erst im Erwachsenenalter statt. Insofern müsste ich ja von heute aus antworten. Und jetzt aus dem Jahr 2010, nach all dem, was nun gewesen ist, würde ich sagen, er hat all das getan, was er tun konnte.
Das heißt, er hat mit ihnen gespielt. Er hat sie auch mal von der Schule abgeholt. Er war auch am Wochenende mal verfügbar oder am Abend oder am Mittag. Oder sie konnten ihn alles fragen, also, was sie wollten. Ich weiß nicht, was sie als Kind für Bedürfnisse hatten diesbezüglich.
Das ist schon so lange her. Ich bin ja inzwischen auch schon eine Großmutter, stellen Sie sich vor. So ganz genau weiß ich das nicht mehr. Also ich habe festgestellt, als ich mich begann, noch einmal mit meiner Kindheit gerade in Bezug auf den Vater auseinanderzusetzen, gemerkt, wie wenig Bilder ich habe. Es sind ja eigentlich meistens Bilder und Orte, die dann doch hochkommen. Ich habe zum Beispiel keine Erinnerung, dass wir gemeinsam an diesem Esstisch sitzen, in dieser Wohnung, wo wir ja sogenannt eine Familie waren. Ich sehe dieses Esszimmer dort sehr genau vor mir. Aber ich sehe uns dort nicht sitzen. Ich sehe uns allerdings doch manchmal einen Ausflug machen oder an einem Familienfest oder das ja. Ob ich mit meinen Bedürfnissen bei ihm hatte landen können? Ja, das, es war, wie es war. Ich kann es gar nicht anders sagen. Wenn ich mich sehe als Kind, das Mädchen, was dort rumspringt oder von der Schule kommt oder in die Schule geht, ich kann nicht sehen, dass ich es als ein Defizit empfunden habe. Nein.
Und seinen Weggang, erinnern Sie den noch?
Ja, den erinnere ich. Den erinnere ich, ja. Also er hat ja, als er noch mit uns allen zusammen lebte an der Zollicker Straße, oben in dem Dach, in die Mansarde, da hat er seine Schreibmaschine gehabt und hat dann da immer geschrieben. Und das konnten wir von diesem kleinen Gärtchen unten hören. Das war so ein 6-Wohnungs-Mehrfamilienhaus am Stadtrand von Zürich, und also da konnte man unten in diesem kleinen Garten, wo wir da spielten, konnte man das Schreibmaschinenklappern hören. Und das war schon sehr speziell, da war er doch sehr weit weg dort oben. Aber ich glaube, ich habe ihn dann auch geholt, wenn es Essen gab. Oder ich erinnere auch die Eltern, wie sie zusammen Kaffee trinken nach dem Essen, so aus so kleinen Tässchen, die sehe ich vor mir, wie die aussahen. Ja.
Sie erwähnten schon die vielen Frauen im Leben Ihres Vaters Max Frisch. Eine wichtige war Ingeborg Bachmann. Das war eine sehr komplizierte Beziehung, die auch schon nach relativ kurzer Zeit zerbrach, nach 3 Jahren. Dann gab es gleich im Anschluss oder in den Anfängen auch noch parallel die neue Beziehung zu der damals viel jüngeren oder sehr viel jüngeren Marianne Oellers, die er ja dann auch später geheiratet hat. Auch wieder eine Scheidung aufgrund einer wiederum jüngeren Frau, dieser Alice, einer Affäre in Amerika. Wie weit oder nah waren Sie in dieser Zeit, da wurden Sie dann auch schon erwachsen, Ihrem Vater, sodass Sie diese Beziehungen ja erlebt haben, eingeschätzt haben? Wie war das für Sie, Konkurrenzmütter oder Konkurrenzfrauen an der Seite Ihres Vaters gehabt zu haben, gefühlt
Ich habe sicher mit allen Frauen, außer einer, die allererste, die ich als wirkliche Konkurrenz wahrgenommen habe, habe ich sie alle sehr geliebt, und sie waren alle sehr verschieden, klar. Und mit manchen war ich sehr verbunden. Eigentlich alle. Ich habe immer um ihre Gunst, ich würde sagen, heute, aus meiner heutigen Sicht, ich habe natürlich auch stellvertretend über sie versucht, einen liebenden Kontakt zum Vater herzustellen. Klar, also Psychologie, Buch, Seite 1. Nicht so schwierig.
Also wenn ich diese Partnerin meines Vaters akzeptiere, dann hoffe ich, von ihm auch gesehen zu werden.
Ja, so kann man das sicher sagen, ja.
Und ist das gelungen, das Experiment?
Ich habe heute Morgen gerade noch einmal in Montauk nachgelesen, da schreibt er im Zusammenhang mit der Ingeborg Bachmann: Meine Kinder lieben auch sie, also in Bezug auf die Ingeborg Bachmann, so scheint es mir. Also offenbar ist es gelungen. Ich denke, ja, soweit es möglich war.
Ursula Pries-Montauk, haben Sie gerade erwähnt, das autobiografischste Buch Ihres Vaters, entstanden in diesem Dorf auf Long Island, wo er Alice, diese junge Amerikanerin, kennenlernte. Da war er schon über 50. Eine Erzählung, die Einfluss hat auf unsere nächste Gesprächsrunde, die wir einläuten mit Musik, die Sie mitgebracht haben. Welche ist das, Ursula Pries?
In den 60er Jahren, ja. Er, also mein Vater, hat sie aus Italien mitgebracht, oder sie wurde damals in Italien herausgebracht. Diese Bella Ciao, diese Canzoni Italiani, also del Popolo Italiano, diese Volkslieder, die damals ja wieder ausgegraben und gesungen wurden. Es waren auch Kampflieder, es waren Partisanenlieder. Das ist für mich jetzt hier in diesem Zusammenhang, wenn wir nochmal den Vater hervorholen und die Erinnerungen an ihn und an jene Zeit, gerade auch Italien natürlich sehr wichtig. Ja, ich höre das, wenn ich jetzt Bella Ciao höre, sehe ich diese italienischen Räume, ich sehe die Wohnungen, wo er gewohnt hat, ich spüre die Atmosphäre, darum habe ich mir das ausgesucht.
Questa è la storia di Luca Ciatore Gaetano. Luca Ciatore Gaetano, andando si è spasso con lo suo cano. E incontrò sina coccia de Cristiano. Dai carbonieri la portò. E la portò, e la portò, e la portò, 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 e la portò, e la portò, e la portò, portò, portò. Lu capitano degli carbonieri appena saputo di queste fatte, a momenti ci diventa mezze matte. Dice Luca Cacciatore Caetano, tu sei l'unica testimone di questa coccia de Cristiano, senza lo trunco.
E lo trunco, e lo trunco, e lo trunco, 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 e lo trunco, e lo trunco.
La Vergine Santissima alleva di veluca pielle, a rimette di veluca pielle, una grandi grazia li faccio.
E li faccio, e li faccio, e li faccio, 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 e li faccio, e li faccio, e li faccio, faccio, faccio.
Ja, selbst bei besten Sprachkenntnissen muss man wirklich, wie sich die Zunge dort nicht verwurstelt hat, haben sich die Ohren verwurstelt, jedenfalls bei mir nicht zu verstehen. Mein Doppelkopfgast ist Ursula Pries, Gastgeberin ist Ulrike Schnallberg und Ursula Pries ist die heute Mitte 60-jährige Tochter des Schweizer Schriftstellers Max Frisch. Und diese Lieder aus Italien, haben Sie vorhin gesagt, erinnern Sie an die Zeit in Rom, in Italien, wo Ihr Vater ja auch lange gelebt hat.
Ja, also wenn ich diese Musik jetzt wieder höre, dann höre ich auch sein Lachen, seine ungeheure Lebensfreude und seine Lust auch über diese freche italienische, ja, über diese Power, sowohl des Volkes als auch eben insbesondere ihre Frauen, die ihre Sprache, ihre Zunge als Waffe benutzen.
Genau, und sich hier über die Obrigkeit lustig gemacht haben.
Ja, hier in diesem Lied, ja, über die Kirche natürlich und über alle anderen Padrones.
Wir haben Ursula Pries Montauk erwähnt, diese biografischste aller Erzählungen ihres Vaters. Vielleicht taucht sie noch mal auf in unserem Gespräch, aber jetzt sprechen wir über ihr Buch, das sie 2009, also 18 Jahre nach dem Tod von Max Frisch, 1991 ist er gestorben, über ihre schwierige Beziehung zu ihm geschrieben haben. Sturz durch alle Spiegel heißt es. Was hat sie denn nach so vielen Jahren dazu bewogen, diese Geschichte aufzuschreiben? Und nicht nur das, sondern sie eben auch zu veröffentlichen.
Ich würde gerne die Frage ein bisschen umdrehen, wenn ich darf.
Kommt drauf an.
Ja, das spiele ich Ihnen zu. Okay. Also, als ich dieses Manuskript fertig hatte, ich fange also am Ende an, und es dann auch Egon Ammann, dem Verleger, den ich damals nicht kannte, übermitteln durfte, das kam durch eine andere Beziehung zustande, dieser Kontakt, und er es gelesen hatte und er mir einen, ich darf sagen, gelinde, sehr begeisterten Brief darauf geschrieben hatte und dass er das unbedingt verlegen wollte. Dann haben wir uns also in Berlin tatsächlich zum ersten Mal gesehen, obwohl wir ja beide aus der Schweiz, der kleinen Schweiz stammen und aus derselben Generation sind und er ja auch meinen Vater gekannt hat. Jedenfalls, wir sind uns begegnet und er kam auf mich zu und sagte, das ist aber nicht Ihr erstes Buch, was Sie geschrieben haben. Und da konnte ich ihm sagen, nein, das ist nicht mein erstes Buch. Ich schreibe schon sehr lange, aber ich, das ist das Erste, was ich das Glück hatte oder die Chance oder auch den Mut vielleicht oder die Keckheit, damit wirklich auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Wie kam es dazu, fragten sie. In Venedig traf ich mich mit einem Mann, den ich kaum kannte, der überhaupt nichts mit Theater oder mit Zeitungen, mit Verlagen, mit Schriftstellerei, nichts damit zu tun hatte. Also nichts mit Literatur, nichts mit Schreiben. Ich kannte ihn aus ganz anderen Zusammenhängen. Und er war auch nicht deutschsprachig von seiner Muttersprache her. Und es fing alles an eigentlich wie eine Art Affäre. Es war sehr viel Erotik im Spiel. Und ich habe den sehr markanten Fehler, in Anführungsstrichen, Freud lässt grüßen, gemacht und habe es erwähnt, dass ich einen berühmten Vater habe. Das hat ihn erstmal gar nicht so sehr interessiert. Warum soll es ihn interessieren, wenn er nicht sehr an Literatur interessiert ist? Dann irgendwann stellte sich doch heraus, dass er nicht meinen Vater kannte, aber dass er die Ingeborg Bachmann kannte. Erstmal dachte ich, na ja, klar, sie stammt auch aus der Gegend, wo er zum Teil lebt. Und daraus ist eine sehr fatale Verstrickung entstanden. Es zeigte sich, dass er ganz offensichtlich die Ingeborg nicht nur ein bisschen kannte, sondern über viele Jahre gekannt hat und so weiter. Mir ist vielleicht gewagt zu sagen.
Also Sie sind einem Mann in Venedig begegnet, so fängt auch die Geschichte an, mit dem Sie vorher nur korrespondiert hatten, den Sie noch nicht kannten und der
kaum,
sich dann
kaum.
Als
ich einstiger, einmal gesehen.
Als einer der Nebenbuhler Ihres Vaters
ja, erkennt. Also einer, der, sagen wir andersherum, einer, der meinem Vater sein Thema, die Eifersucht, wunderbar ermöglicht hat.
Wie groß war Ihr Schock darüber?
Dieses Verstrickungsthema, das hat mich mein Leben lang begleitet. Das ist Verstrickung und Stellvertretermotiv. Ne? Und als dann dazu kam, dass er eben auch sehr erschrocken war, dieser Herr in Venedig, und dann mich sozusagen Hals über Kopf dort stehen ließ, verließ. Irgendwann haben wir dann nochmal telefoniert, 2-3 Mal und so. Und er hat mir dann gesagt, ja, er sei aus Angst geflohen, aus Angst vor Verstrickung. Also das sprach für mich damals deutlich dafür, dass er nicht irgendeine Beziehung gehabt haben muss mit der Ingeborg. Und auch, so wie er mich nach dem Vater, oder wie er erschrocken ist, dass wer mein Vater ist, dass da Konflikte gewesen waren in der Vergangenheit, die mit mir natürlich gar nichts zu tun hatten. Natürlich, ich bin zu Tode getroffen gewesen. Ich fühlte mich eigentlich wie mit einem Schwert so mittig geteilt. Ich dachte jetzt, ich bin nicht mehr. Nicht nur natürlich, als Frau ist man gekränkt, wenn man stehen gelassen wird. Das klar, das ist entsetzlich. Aber das gehört so irgendwie zum Spiel dazu.
Also daraufhin war die Beziehung dann schon wieder abgebrochen?
Ja, ja, klar. Er ist abgereist und ich bin dann noch eine Nacht geblieben und am nächsten Tag noch durch Venedig gewandert. Und ja, dann war mir schon auf dem Schiff zurück oder auf diesem Vaporetto zurück zum Flughafen klar. Also daraus werde ich was machen. Jetzt werde ich erstens meine Geschichte mit dem Vater neu sichten müssen. Es kann nicht sein, dass er so viele Jahre nach seinem Tod, wo ich doch wirklich ein ganz eigenes, selbstständiges Leben längst gelebt habe, dass er mir da noch einmal derartig Striche durch meine Rechnung macht. Wie kann das sein? Hat das wirklich mit meinem Vater zu tun oder hat das wirklich mit mir zu tun? Also das musste ich, das war mir völlig klar, das musste ich klären. Und so bin ich nach Hause gereist. Das hat mich dann einerseits zerrissen, aber andererseits auch ins nächste Abenteuer gestürzt. Dann habe ich mich aufgemacht und habe halt alle eigenen Notizen durchgeguckt und Briefe rausgeholt und noch einmal alle Bücher, nicht alle Bücher, aber die einschlägigen Bücher meines Vaters gelesen und so weiter und so weiter. Also so fing das an. Das ist natürlich einerseits die eigene Bestandsaufnahme. Was war verdammt nochmal damals eigentlich gewesen zwischen dir und deinem Vater? Und das andere ist, was machst du da draus? Sie können mich natürlich jetzt fragen, warum wollten Sie damit an die Öffentlichkeit gehen? Nein, fragen Sie nicht. Das ist ein bisschen frech.
Natürlich frage ich Sie das. Habe ich Sie ja schon gefragt.
Ja, ich fing an damit, die Erinnerungen aufzuschreiben. Also nur Notizen. Das, was mir dann so einfiel während dieser Wiederlesens und des Herausholens der eigenen Notizen aus alten, so tagebuchartigen Aufzeichnungen, die natürlich nicht nur meinen Vater betrafen. Wir alle schreiben mehr oder weniger auf, was uns bewegt, seien es Träume, seien es Sätze, die uns faszinieren, was auch immer. Jedenfalls, ich habe also da diese meinen Vater betreffenden Sequenzen rausgenommen und habe diese Bilder erst einmal weit auf dem Boden verteilt und sie dann thematisch sortiert oder chronologisch sortiert. Und da kamen neue, es kamen auch Bilder, die ich längst vergessen hatte, tauchten wieder auf. Und also so wurde das immer mehr und immer mehr. Und der ganze Boden meines auch ziemlich großen Arbeitszimmers war voll. Und es war ein Puzzle, um zu sehen, was verbirgt sich eigentlich für ein Muster dahinter, hinter all diesen Bildern. Und das war dann das Abenteuer. Und dann
das Muster, um darauf nochmal einzugehen, Frau Pries, einfach weil Sie es schon erwähnt hatten, Sie sprachen von Motiven, Verstrickungsmotiv, von Stellvertretermotiv, also Verstrickung, dass Ihnen das Vaterthema immer wieder im Leben begegnet, Stellvertreter, dass Sie das Gefühl hatten, für die Frauen zu stehen oder für die verlassene Mutter zu stehen und deswegen vom Vater abgelehnt zu werden. Sicher das Verlassenheitsmotiv als alleroberstes, mein Papa, den ich doch so brauche, den ich lieber als Tochter, als Kind brauche, der ist einfach nicht da. Wir waren bei dem Punkt, warum an die Öffentlichkeit mit all diesem inneren Verarbeitungsprozess.
Ja, das eine ist eben der Private und das andere ist, der Vater als öffentliche Figur ist ganz offensichtlich, das stellte sich jetzt wieder heraus, ein Thema gewesen, was ich nie wirklich bearbeitet habe. Und nun hat mich, gerade weil er ja auch autobiografisch, wir erwähnten schon Mondaug, gut, ich bin eine marginale Figur in seinem Werk, aber doch, dort komme ich in einer Art als Tochter vor. Tochter ist die Tochter, die ältere Tochter, da gibt es keine andere ältere Tochter. Da bin ich gemeint damit und in einer Art und Weise, wie es mich wirklich sehr verletzt hat. Und in der Öffentlichkeit war ich eine Figur, die ich überhaupt nicht mit mir kongruent empfand. Klein, es ist eine kleine Figur, hat ganz andere Leute ganz anders in die Öffentlichkeit gezerrt. Gut, das ist deren Geschichte. Meine kleine Geschichte mit meinem Vater zeigt sich dort an anderen Orten in seinem Werk ja auch noch. Dachte ich, wie könntest du das mit seinen Mitteln, mit dieser Öffentlichkeit, mit dieser, also ihn wirklich beim Namen nennen, nicht sagen, zum Beispiel ein Mark Fritsch oder überhaupt keinen Namen oder einfach meinen Vater ihn nennen. Was kannst du daraus machen mit denselben Mitteln, mit dieser unverhüllten autobiografischen Art, also wirklich ja mit denselben Mitteln, da werden wir sicher noch drauf kommen, was ist alles parallel, und trotzdem es anders machen. Und das war dann natürlich das, was mich gereizt hat, es schreibend anders zu machen. Der Ansatz, der Blick auf die Vaterfigur. Wie schaue ich auf meinen Vater? Jetzt nicht persönlich, sondern indem ich ihn nach außen stelle. Was für ein Bild von ihm gebe ich nach außen? Wie könnte es sein, dass ich denke, so kann es sein? Nicht so, wie er es gemacht hat von den Figuren, unter anderem auch von mir, etwas beurteilen, es etwas festschreiben, das ist ja auch ein Thema von ihm, du sollst dir kein Bildnis machen. Schreiben über jemand ist das Ende der Liebe oder also. Wie kann ich es doch machen? Also es ist ja einerseits diese Diskrepanz zwischen, du sollst dir kein Bildnis machen, denn sobald du dir ein Bildnis machst, ist es das Ende der Liebe. Die Offenheit ist weg, festgeschrieben. Die andere Seite, es ist das dringende Bedürfnis von uns allen, uns Begriffe für Erlebtes, für das erlebte Chaos zu machen und schreibend allemal es festzuhalten und dazu Distanz zu bekommen. Also dieses Dilemma, wie kann ich es selber, da ich ja, wie ich schon sagte, länger auch schon schreibe, wie kann ich es schreibend tun?
Es klingt wie eine verspätete Rache an Ihrem Vater Max Frisch. Nee. Es klingt so, als würden Sie mit denselben Waffen zurückkämpfen. Ja. Sie sagen aber, ich habe es versucht, anders zu machen. Ja. Ich, Ursula Pries, seine Tochter, ich will ihn nicht mehr verletzen. Ist das der Ansatz?
Ja, es gibt ja bekanntlich Abrechnungen von Töchtern und von Söhnen mit ihren wichtigen Vätern, also mit bekannten Persönlichkeiten, die sie als Väter hatten. Das sicher nicht. Nichts ist peinlicher als das. Ich habe solche Dinge auch gelesen. Es gibt auch Verherrlichungen und Lobhudelungen oder dann eben auch so nette Döntjes. Ich bin natürlich oft auch gefragt worden oder ermuntert worden, dann schreib doch mal über deinen Vater, erzähl doch mal, schreib doch mal. So im Sinne von Döntjes, wie man bei uns im Norddeutschland sagt. Nun hört mal alle her, ich sage euch mal, wie es damals war. Das ist ja vollkommen uninteressant für mich. Mich hat interessiert, wie ist es anders möglich, mit autobiografischem Material zu schreiben, ohne die Person, über die ich schreibe, schreibend festzulegen in ein Bild. Das hat mich interessiert. Wenn Sie so wollen, von Rache keine Spur, auch von ihn packen in ein süßes Zuckerbild mit Lorbeerkranz auch nicht. Es ist eigentlich, meine ich, etwas wie ein Gesprächsangebot, vielleicht sogar an ihn.
Und wir beide reden gleich weiter.
Ja.
Sie machen das Gesprächsangebot an mich, ich nehme es gerne auf. Vorher noch mal Musik, wieder aus Italien, Ursula Pries.
Ja, wieder aus Italien, jetzt diesmal Etta Scolo. Nun, Italien ist natürlich dann auch stark für mich mit dem Vater verbunden, aber diese Etta Scolo-Musik ist verbunden mit dem Jahr, als ich dieses Buch schrieb, Sturz durch alle Spiegel. Es hat mir ein Freund, der in Italien unterwegs war, ein SMS geschickt. Und dann habe ich mir diese Musik besorgt und sie hat mich den ganzen Sommer über begleitet. Es klingt also für mich damit sowohl der Vater in Italien, sehr wichtig in Bezug zum Vater, aber eben auch das Jahr der Arbeit an diesem Buch, in dieser Musik an.
Etta Scolo, mit sizilianisch-arabischen Texten aus dem Mittelalter, ausgesucht von meinem Doppelkopfgast in HR2 Kultur, Ursula Pries. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. 2009 ist Ihr Buch Ursula Pries Sturz durch alle Spiegel erschienen, über das wir gesprochen haben. Eine Bilanz, eine Draufsicht auf die schwierige Beziehung zu Ihrem Vater Max Frisch. Sturz durch alle Spiegel, also durch alle Selbstbilder in Bezug auf den Vater?
Ja, so kann man es durchaus sagen.
Ein Zitat, abgewandelt aus dem Gantenbein. Eine Technik auch, Sie haben es vorhin erzählt, wie Sie Ihre Erinnerungen vor sich ausgebreitet haben und Sie dann in Montagetechnik zusammengebaut haben. Übrigens auch die Technik, die Ihr Vater in dem Buch Montauk benutzt hat. Sie erwähnten auch, es gibt Parallelen und es gibt völlig andere Arbeitsweisen und auch Draufsichten auf die Welt zwischen Ihnen und Ihrem Vater. Mögen Sie darauf noch mal kurz eingehen?
Ja, gerne. Parallel ist sicher, dass es eine Paargeschichte ist, in Venedig oder eben auf dieser Insel da bei Montauk.
Long Island? Und
ja, dass das sozusagen die Folie ist, auf der die Rückschau stattfindet. Bei Montauk ist es die Rückschau eines Mannes auf sein Gesamtleben, mehr oder weniger. Im Sturz durch alle Spiegel ist es Blick einzig auf den Vater. Alles andere wird weggelassen. Das ist ein Unterschied. Dann ist in Montauk, würde ich sagen, alles aus dem Blick von dem dort sich erinnernden alten Max. In Sturz durch alle Spiegel, die Tochter, da kommen die Zeitebenen kommen hinein, insofern als die Erinnerungen sich widersprechen. Seien das frühere Erinnerungen, seien das Erinnerungen aus 2006, 2001 oder 1991 und so weiter. Sie widersprechen sich, also da kommt eine gestaffelte Zeitebene mit hinein. Durch das eine gewisse Unsicherheit. Es ist nicht meine jetzige View, Overlook, sondern die Unsicherheit in der Erinnerung.
Der erste Satz in Ihrem Buch heißt, der Frisch, das ist Ihr Vater. Sie erzählten davon vorhin, Ursula Pries, das war dieser Mann, dem Sie in Venedig begegnet sind, der diesen Satz sagte. Und dann am Ende, 168 Seiten später, ja, Sie haben es richtig erkannt, sagen Sie, ich bin die Tochter von Max Frisch. Dazwischen sind Sie ein Stück steiniges Wegs gegangen in diesem Buch. Was würden Sie sagen, mit welcher Bilanz? Wie stehen Sie heute zu Ihrem Vater?
Ich habe gemerkt, als ich da dran war, dieses Buch zu machen, dass dieser erschreckte Satz von diesem Herrn in Venedig und die Antwort aus dem Schreck heraus eine unglaubliche Dynamik haben, und wenn ich die auseinandernehme und nicht nebeneinander stehen habe, dass ich dazwischen diesen, na, Sie sagten steinigen Weg, oder also diesen sich verändernden Blick während der Auseinandersetzung mit diesem Vaterthema, das sind sozusagen die Fundamentsteine, auf denen ich den Bogen aufspannen kann, dass da die Potenz oder die Spannung da drin ist. Interessant war mir, das habe ich nicht gesehen, natürlich sehe ich viele, viele, viele Parallelen, vieles habe ich bewusst gemacht, Bilder aus dem Werk des Vaters, Techniken übernommen und so weiter, aber dass da drin eigentlich das Stiller-Motiv enthalten ist, diese endlich zu sich selber stehen können. Ne?
Auch ein Roman Ihres Vaters, Ach so, Stiller,
ja, Max natürlich, Frisch. Ja, der Stiller, ne? Der ja auch durch einen ganz anderen Weg dann dazu kommt, gezwungenermaßen anerkennen zu müssen, dass er derjenige ist, der er ist, mit all seiner Geschichte, die er... Na, ich will nicht das Werk des Vaters interpretieren, aber hier ist es so, dass die Auseinandersetzung damit, die wird sichtbar, die wird ablesbar zwischen diesen einzelnen Erinnerungsbildern in dem Buch.
Würden Sie sagen, Sie haben Frieden geschlossen?
Oh, ein großes Wort, Friede. Es ist für mich schwierig... Ich würde mich ja dann selber interpretieren. Das würde ich eigentlich, es wurde so auch gelesen. Ich freue mich, wenn Sie es so lesen. So kann ich vielleicht darauf antworten.
Ja. Ich bin ja neugierig, aus Profession schon. Es gibt nicht nur Ihren Vater Max Frisch, es gibt auch Ihre Mutter, die Ihr Vater eben, wie gesagt, schon früh verlassen hat. Die hat lange gelebt, die ist erst letztes Jahr gestorben, ja. Mit 93. Wie war denn Ihr Verhältnis miteinander?
Oh, sehr unterschiedlich, ganz unterschiedlich, klar.
Und ganz anders als zu Ihrem Vater, vermutlich.
Ja, natürlich, klar, ja.
Sie haben die Kindheit und Jugend bei ihr verbracht, zusammen mit Ihren Geschwistern.
Ja, sicher. Ja, sie hat uns nie verlassen. Meine Mutter hat natürlich dieses Stellvertreterproblem auch gekannt. Wir haben natürlich darüber, nein, nicht natürlich, wir haben nie darüber gesprochen. Aber sie ist damit ganz anders umgegangen. Sie hat nie über ihren Ex-Mann, also über diesen Mann nie gesprochen in der Öffentlichkeit. Auch uns gegenüber hat sie sich sehr zurückgenommen. Sie hat also nie den Mann schlecht gemacht, der Vater ihrer Kinder ist. Das muss ich ihr sehr hoch anrechnen. Nichtsdestotrotz war ich natürlich auch sauer auf sie, klar, auch wieder Psychologiebuch, Seite Nummer 2, dass sie versagt hat und ihn
nicht halten konnte.
Ja, also ihn nicht für mich nicht halten konnte, aber das ist ein bisschen sehr trivial. Ansonsten, klar, Töchter mit Müttern, das gab es natürlich furchtbar garstige Auseinandersetzungen in der Pubertät, ganz normal. Sicher, heftig, ja. Ich habe dann in den letzten Jahren noch sehr viel verändern können mit ihr, so verbal und auch nonverbal.
Mhm. Heute, Ursula Pries, leben ihre beiden Eltern nicht mehr. Man sagt ja, man hat vielleicht die Auseinandersetzung mit den Eltern erst abgeschlossen, wenn sie nicht mehr am Leben sind.
Man hat immer noch eine Chance und eine Hoffnung, ne?
Wenn sie leben?
Solange wie sie leben, na sicher, dass noch was möglich sei.
Wobei das Beispiel mit ihrem Vater zeigt, dass es ja sogar lange nach seinem Tod möglich ist und gewesen ist, sich mit ihm nochmal auseinanderzusetzen und eine andere Perspektive einzunehmen. In ihrem Buch Sturz durch alle Spiegel haben sie es uns, den Lesern, gezeigt. Wie leben sie heute? Was ist der Mittelpunkt ihres Lebens? Sie haben selber von ihren Söhnen gesprochen. Sie haben auch eine gescheiterte Beziehung hinter sich. Und es gibt noch zwei Töchter, die erwachsen sind. Sie haben erzählt, Ursula Pries, dass das nicht ihr erstes Buch ist, das sie geschrieben haben, aber ihr erstes, das sie veröffentlicht haben. Sie haben als Sozialpädagogin auch gearbeitet. Jetzt sind sie Mitte 60. Worum geht's jetzt in ihrem Leben?
Ja, Mittelpunkt. Und das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist tatsächlich das Schreiben schon sehr lange. Es kommt demnächst, da freue ich mich sehr, dass das möglich ist. Meine Istanbul-Geschichten, die habe ich vor diesem Sturz durch alle Spiegel gemacht. So im Nachhinein, ich habe längere Zeit in Istanbul auch gelebt, nachdem ich mich von meinem Mann getrennt hatte.
Daher die Bezogenheit auf das Sizilianisch-Arabische in dem Lied, was wir gerade gehört haben.
Ja, also auf die Kultur der islamischen Völker. Ich habe es erst in Rom probiert, ob ich dorthin ginge. Das hat sich gezeigt, das war ein Fehlschluss.
Zu viel Vater vielleicht in Rom.
Das ist selbstverständlich, klar. Wusste ich damals nicht. Na sicher, klar. Aber dann habe ich die Welt gefunden, die wirklich nur nichts mit dem Vater zu tun hat und wirklich meine ist und die mich nach wie vor sehr fasziniert. Insbesondere eben auch die Poesie der islamischen Völker, die dann ja wieder da aufklingt, eben in dieser Etascola-Musik mit dieser Ibn Arabi, der so um 1000 herum gelebt hat, auf Sizilien.
Wollen wir vielleicht noch mal einen Titel hören? Sie haben ja zwei Titel.
Genau, jetzt kommt der nächste, ja.
Und dann reden wir weiter über Ihr Interesse an der islamischen Welt.
Anche mi diventaro le capiti e non mi basta l'arma di rire e cantare che quando più lascia la luce noi anche fanno una notte ni ora fanno una notte ni ora erando soli autori miei anni più forti e generosi quando guardò la sfera di sto sole un cano di la ricetta voi che voto da imparare la refrigerata.
Die sizilianische Sängerin Etta Scollo sang auch in diesem zweiten Lied, das sich mein Doppelkopfgast Ursula Pries ausgesucht hat, alte arabische Texte ins Sizilianische übersetzt und in neue musikalische Formen gegossen. Ursula Pries, sich schreibend emanzipiert habende Tochter von ihrem einstmals mächtigen Übervater Max Frisch, das war ein großes Thema in unserem Gespräch. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Wir wollten jetzt aber unbedingt hören, womit Sie sich jetzt als Mitte-60-Jährige auseinandersetzen, nachdem Sie die Auseinandersetzung mit dem Vater abgeschlossen haben. Und Sie haben uns schon ein bisschen dahin geführt, musikalisch auf jeden Fall. Der Islam interessiert Sie und in Istanbul haben Sie lange gelebt.
Dieses letzte Lied darf ich noch erwähnen, das heißt Bianchi, offenbar heißt das auf Sizilianisch Bianchi. Und die ganze Zeile heißt, meine Haare sind weiß geworden. Also es ist ein Lied, wenn man den Text weiterliest, des Alters, der Trauer über den Verlust des Lebens oder das natürlich an meinem Ort, wo ich jetzt stehe. Ich ziehe aus dem langen Leben, was inzwischen schon hinter mir liegt, noch hoffentlich dauert es noch ein bisschen weiter, ziehe ich eigentlich diese verschiedenen Aspekte, wie kann ich drauf schauen? Das ist das, was mich interessiert, schreibend. Ja, natürlich diese verschiedenen Perspektiven, das ist klar. Ich bin nach Istanbul gereist und von Istanbul aus nach Europa geschaut und von Europa aus auf die Türken, wer auch immer das sei, geguckt. Von Istanbul aber auch nach Osten geschaut, zum Beispiel in die Berge, in die kurdischen Berge oder einfach in die anatolischen Berge. Diese Perspektivwechsel, das ist etwas, was mich wirklich unwahrscheinlich interessiert, nach wie vor.
Und das ist Thema Ihres neuen Buches?
Das heißt Mitte der Welt, das wird Istanbul betreffen, das klingt dort sicher mit an, unter anderem. Es gibt ein paar Themen, die da durch viele so Geschichten hindurchgehen. Ist Blödsinn, wenn ich jetzt vorgreife. Das ist, als ob ich schon über ungelegte Eier, deren Farbe was spreche. Der Titel ist klar, der Vertrag
und
ist
geschrieben. Und es hat nichts Autobiografisches diesmal, sondern es
Doch. Es sind wieder viele Einzelteile, die wieder in einem Bogen aufgespannt sind oder eben auch schon damals, muss ich sagen. Ich hatte jetzt die Chance, das noch einmal heftig durchzukämmen. Es sind also nicht so, wie ich sie damals geschrieben habe, sondern ich habe sie ganz fest nochmal durchgekämmt, vieles rausgeschmissen. Einiges neu gemacht und vor allem auch die Reihung verändert. Und mir scheint jetzt wieder, die Reihung sagt auch sehr viel aus. Natürlich, die einzelnen Geschichten, hoffe ich, dass sie hübsch sind oder nett sind oder amüsieren oder auch Gedanken machen, so Gedanken anregen, was weiß ich. Ja, das ist also das nächste Buch, was kommt. Aber eigentlich bin ich natürlich an was anderem, was mich interessiert.
Nämlich?
Ja, vielleicht fange ich wieder andersherum an. Wenn ich jetzt zurückschaue, was interessiert mich, wenn ich selber lese? Die Autorinnen und Autoren, die mich interessieren, die mich wirklich persönlich betreffen. Es ist, also Anton Tschechow natürlich, weil er seine Figuren liebt. So schäbig und so dürftig und so klein sie auch sind, er liebt sie. Das gilt eben so bei Josef Roth zum Beispiel. Diese Sehnsucht, nicht hier zu sein und woanders zu sein, aber so eine zärtliche, eine liebevolle, eine verzeihende Sehnsucht, nicht eine verurteilende. Und so sind es verschiedene andere auch, von denen ich viel gelernt habe oder die mich immer noch weiterhin faszinieren. Ja, ich möchte gerne das ist mein nächstes Projekt, sicher, so schreiben können, dass ich keine Verurteilung der Figuren liefern muss, dass die Bilder nicht vernichtend sind, ne? Oder nicht in eine Ecke drängend. Natürlich, Sie hören die Nachtigall wieder trapsen.
Sie möchten sich auch diesbezüglich distanzieren von dem Stil Ihres Vaters, den Sie so das wahrgenommen haben.
Sicher.
Vater Max Frisch und Ursula Priest, die schreibende Tochter, die ja sich selbst auch schreibend entdeckt hat, aber nicht nur das, sondern selbst auch Autorin ist und als diese auch wahrgenommen werden will, mit ganz eigener Thematik und eigener Sicht auf die Welt und die Menschen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, sicher, klar, danke. Ja.
Sie leben in Norddeutschland, Sie haben das vorhin erwähnt und ganz klar ist natürlich Ihr Schweizer Akzent
klar
nicht zu leugnen.
Ja.
Wie lange leben Sie in Norddeutschland? Was bedeutet Ihnen die Gegend dort? Ist Ihre Heimat geworden?
Tja, was ist Heimat, ne? Ich fühle mich dort sehr wohl. Ich bin mit 23, habe ich die Schweiz verlassen, bin dann in Schweden gewesen, habe in Schweden gelebt, dann habe in Süddeutschland gelebt, habe in Schottland gelebt und gearbeitet und jetzt die längste Zeit in Norddeutschland. Da haben wir eine heilpädagogische Schule mit mehreren zusammen aufgebaut. Das war dann nun wirklich was ganz anderes. Da habe ich dann so einen ersten Schritt gemacht. Da war es nicht so sehr der Ort, der entscheidend war, sondern die Möglichkeit, die wir dort hatten, etwas aufzubauen, ne? Eine Pioniersituation, eine Schule gründen für heilpädagogische Kinder. Es gab eigentlich nichts vor Ort oder praktisch nichts. Die Kinder, die nicht mitkamen in der normalen Schule, wurden ausgeschult und irgendwo, spielend verwahrt oder so. Das war sehr spannend. Das war nun auch eine Art von Emanzipation sowohl von der Schweiz als auch von dem sowohl mütterlichen als auch väterlichen Herkommen. Das habe ich 20 Jahre mehr oder weniger mich mit der Heilpädagogik beschäftigt. Inzwischen bin ich so lange dort in Schleswig-Holstein, dass ich es wirklich sagen kann, ich liebe das Land. Es ist zauberhaft schön. Es ist wirklich sehr schön. Kiel ist ja eine arme Stadt insofern, als dass sie so kaputt war und ganz schnell nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde. Als Marinestadt, erstmal Kaisers Liebling, Marinestadt und dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch. Also Kiel selber hat nicht viel Charme, hat eigentlich nichts. nicht wirklich viel zu bieten, meine ich. Oh Gott, die Kieler mögen mir verzeihen. Also jedenfalls Kiel ist es nicht, es ist mehr das Umland oder das ganze Land Schleswig-Holstein zwischen den Meeren, der große Himmel. Ne? Das ist wirklich sehr schön.
Der große Himmel überspannt Sie jetzt, wenn ich das mal so poetisch versuche sagen zu dürfen, wenn Sie schreiben, denn Sie sind nicht mehr in der Heilpädagogik tätig, sondern...
Nein, schon lange nicht.
Schon lange nicht mehr. Sie haben all das mit Ihrem Schreibtisch vertauscht.
Ja, seit 1986 habe ich noch einmal mein Studium aufgenommen, in Kiel dann, habe das dann mit den Kindern so ein bisschen erstmal Schmalspurstudium. Ich habe es aber wieder nicht abgeschlossen, nachdem der Vater gestorben war. Da habe ich dann gedacht, so, also jetzt mache ich wirklich das Schreiben ganz und gar zu meiner Arbeit.
Was war das für ein Studium?
Ja, Literaturwissenschaften. Mhm. Das hatte ich damals in Zürich nicht abgeschlossen und das zweite Mal auch nicht abgeschlossen. Übrigens, was vielleicht von Interesse ist, das habe ich noch nie erzählt, kann ich ja hier mal erzählen, ob mein Vater gewusst hat, dass ich auch schreibe. Ich habe es ihm in den letzten 2 Jahren, haben wir manchmal darüber gesprochen, habe ich ihm erzählt von meinem. Ich habe ihm nie was gezeigt und er hat mich nie irgendwie darin zurückgehalten. Er hat immer gesagt, schreib, das ist gut, wenn du schreibst. Mach nur einen Fehler nicht, dass du es zu lange zurückhältst. Geh bald. Wenn du das Gefühl hast, es ist jetzt etwas, zeig es Leuten, von denen du glaubst, dass die dich verstehen und die lesen können. Zeig es ihnen, um zu sehen, ob das verstanden wird, was du, so wie du es geschrieben hast, oder ob du missverständlich in deinem Schreiben bist. Das war mir eine sehr große Hilfe. Da habe ich dann relativ bald auch Leute gefunden, mit denen ich schon sehr lange auch Austausch pflege. Das war sehr hilfreich für mich, muss ich sagen. Also eine gegenseitige, sehr straffe Arbeit.
Und das Ergebnis konnten wir im Jahr 2009 sehen. Da haben Sie es vorgelegt, Sturz durch alle Spiegel, Ursula Priest. Das war die Auseinandersetzung, die schriftstellerische Auseinandersetzung mit Ihrem Vater Max Frisch. Jetzt dürfen wir auf Ihr zweites veröffentlichtes Buch warten, das demnächst erscheinen wird.
Und na, es steht das Lektorat noch an. Ne? Vielleicht noch dieses Jahr. Wäre schön, weil Istanbul ja jetzt noch dieses Jahr Kulturhauptstadt von Europa ist. Das würde natürlich ganz gut passen, wenn ich der Krone auch noch vielleicht ein glitzerndes Steinchen reinsetzen dürfte.
Ich drücke Ihnen dafür alle Daumen und darf mich ganz, ganz herzlich für Ihren Besuch bedanken. Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ursula Pries, der Tochter von Max Frisch, als Gast und als Gastgeberin Ulrike Schneiberg. Und Ihren letzten Titel, den haben Sie auch aus Italien mitgebracht. Ganz kurz bitte noch.
Das ist noch einmal aus der Bella Ciao. Das heißt, se ben che siamo donne, non abbiamo paura. Also, wenn wir auch Frauen sind, so haben wir doch keine Angst, denn wir haben eine wunderbare Sprache. Das ist also die Sprache als Waffe.
Wunderbare Zusammenfassung. Vielen Dank.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.